Wir hören auf einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 2. Ich lese uns die Verse 13 folgende. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir's sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen worden war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten: Er soll Nazoräer heißen. Als ich in diesen Tagen mit dem Auto unterwegs war und das Radio einschaltete, um die Nachrichten zu hören, da bekam ich noch den Rest eines Liedes mit, in dem es hieß: Dieser Weg wird kein leichter sein, er wird steinig und wird schwer. Mit diesen Worten könnte man das Christenleben beschreiben. Und doch wäre das nur eine Seite. Es gibt, und das ist herrlich für einen Christen immer auch, die andere Seite. Ein christlicher Liederdichter weiß von beiden Seiten zu sagen: Steil und dornig ist der Pfad, der uns zur Vollendung leitet, selig ist, der ihn betrat und im Namen Jesu streitet. Selig, wer den Kampf vollbringt und nicht kraftlos niedersinkt. Mit beiden Seiten haben wir es hier in unserem Text zu tun. Kaum hat unser Herr Jesus Christus das Licht dieser Welt erblickt, da beginnt für ihn und für diejenigen, die zu ihm gehören, schon der Leidensweg. Bereits das Weihnachtsgeschehen an sich macht deutlich, dass wir es mit einer harten Wirklichkeit zu tun haben, die allerdings überstrahlt wird vom Glanz einer anderen Welt, vom Glanz der Herrlichkeit Gottes, von dem Wunder der Menschwerdung Gottes in Christus Jesus. Die Strapazen der Reise, die hinter Maria und Josef lagen, der Viehstall und die damit verbundenen Gerüche, die Futterkrippe, die von Unruhe geprägte Atmosphäre in der Bevölkerung anlässlich der Volkszählung, das alles lässt sich kaum mit einer Weihnachtsidylle vereinbaren. Und nun erfahren wir, dass den beiden, Maria und Josef, nicht viel Zeit blieb, sich über die Geburt Jesu zu freuen. Josef erfährt in einem Traum, dass König Herodes die Absicht hat, das Kind töten zu lassen. Hals über Kopf müssen sie sich auf die Flucht nach Ägypten begeben, um der Gefahr zu entgehen. Es ist höchste Eile geboten. Der Text macht das deutlich. Als sie aber hinweggezogen waren, nämlich die Weisen aus dem Morgenland, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir's sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten. Das war es also, warum Herodes durch die Weisen in Erfahrung bringen wollte, wo der König, der neugeborene König der Juden, in Bethlehem zu finden sei. Nicht um anzubeten, wie er sagte, sondern um ihn ermorden zu lassen. Dahinter steckte der Fürst dieser Welt, der seine Macht in dieser Welt nicht verlieren will. Herodes war ein williges Werkzeug in seiner Hand. Welch ein grausamer Herrscher dieser Mann war, zeigt sich in seinem Vorgehen in Bethlehem. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Übrigens wird dieses Geschehen von dem Geschichtsschreiber Josephus, von dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus, nicht erwähnt. Es war offenbar in seinen Augen zu gering im Blick auf das Gesamtverhalten, dieses grausame Verhalten eines Herodes. Es gab andere Ereignisse, die mehr ins Gewicht fielen. Schlimmere Dinge noch, als sie dort in Bethlehem geschehen waren. Man geht davon aus, dass ungefähr 10 bis 15 Kinder in diesem kleinen Ort ermordet wurden. Ein grausamer Herrscher. Dahinter die Mächte der Finsternis, der Satan selbst, der natürlich ein Interesse daran hatte, Jesus aus dem Wege zu räumen. Und darum war es ihm zu tun, es war ihm um Jesus zu tun. Nicht in erster Linie um Maria und Josef, sondern um Jesus, um den Messias. Und das wird bereits in Vers 13 klar, wo das Kind zuerst genannt wird. Dann erst seine Mutter. Nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort. Normalerweise hätte es anders heißen müssen. Nimm Maria zu dir und das Kindlein und mach dich auf den Weg. Aber das Kind wird zuerst erwähnt. Also geht es um Jesus. Um ihn geht es. Maria und Josef leiden um Jesu willen, weil sie eben zu Jesus gehörten. Wenn der Herr Jesus in das Leben eines Menschen hineintritt, dann bedeutet das Probleme, dann bedeutet das Leiden. Und das gilt auch für uns, für jeden Einzelnen ganz persönlich und auch für die Gemeinde Jesu insgesamt. Diese Erfahrung haben wir auch im vergangenen Jahr gemacht. Und diese Erfahrung werden wir auch im neuen Jahr machen. Wir haben als Gemeinde Jesu nicht nur Teil am Leiden allgemein, also an dem Leiden, was die ganze Menschheit betrifft, Menschen auch, die ohne Christus ihren Weg gehen. Nicht nur daran haben wir Anteil, sondern auch ganz speziell an einem Leiden, das wir nicht hätten und nicht gehabt hätten, wenn wir nicht zu Jesus gehörten. Es ist uns auch im vergangenen Jahr manche Wegstrecke sauer gemacht worden vom Fürsten dieser Welt, vom Satan, auch von Menschen. Und zwar um der Wahrheit des Wortes Gottes willen, weil wir festhielten an der Wahrheit des Evangeliums, von der Gnade Gottes in Christus, von dem, was Gott getan hat in seinem Sohn. Nicht von dem, was wir Menschen tun können und vermögen, sondern von dem, was Gott getan hat in seinem lieben Sohn. weil wir festhielten, durch Gottes Gnade festhielten am Evangelium vom Sohn, in dem wir alles haben, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient. Da gab es mancherlei Anfechtungen zu erdulden. Und manches Mal haben wir geseufzt. Das gehört also offenbar dazu, dieses Leiden um Jesu willen. Wir spüren etwas davon, das ist etwas anderes als das, was man immer wieder auch in der Vergangenheit bis in unsere Tage hinein verkündigt hat, beziehungsweise verkündigt, komm zu Jesus, dann geht es dir besser, er löst deine Probleme. Nun, in einer gewissen Weise ist das auch wahr, hinter dem Kreuz, nach dem Kreuz. Da werden Probleme gelöst von unserem Herrn Jesus zur Ehre Gottes des Vaters. Aber ansonsten beginnen gewisse Probleme erst, wenn wir zu Jesus gekommen sind. Jedem unter uns ist in seine geistliche Wege ein gewisses Maß an Leiden hineingelegt worden. Und da gibt es kein Ausweichen. Das ist es also, ein Leiden um Jesu willen, ein ganz spezielles Leiden, von dem die Bibel spricht, an dem wir alle, die wir zu ihm gehören, die wir zur Gemeinde Jesu gehören, teilhaben, einem gewissen Maße teilhaben. Nun, dass sich darunter auch immer wieder eigenes Versagen mischt, das wissen wir auch aus der eigenen Erfahrung. Und das können wir gerade auch aus den Psalmen Davids lernen. Er hat es ja immer wieder mit seinen Feinden zu tun, immer wieder mit gottlosen Menschen, sowohl innerhalb des Volkes Israel als auch von außen. Und er beschwert sich bei Gott über die Probleme, die ihm die gottlosen Menschen machten. Er beschwert sich bei Gott darüber. Er wehrt sich im Glauben dagegen, im Gebet. Er ruft Gott an, macht seine Verheißungen geltend. Aber gleichzeitig, und das ist typisch für David, gleichzeitig beugt er sich immer wieder unter eigenes Versagen, unter eigene Schuld. Er steht also nicht da als einer, der allein eine reine Weste hat. Sondern im Gegenteil, er ist sich seiner Sündhaftigkeit wohlbewusst, auch in dem Augenblick, wo er sich im Gebet gegen seine Feinde zur Wehr setzt. Also, Leiden um Jesu willen und das Bewusstsein der eigenen Sündhaftigkeit schließen einander nicht aus. Das gehört zusammen, das möchte ich einmal an dieser Stelle in Klammern hinzufügen. Ihr Lieben, lasst uns im Blick auf das vor uns liegende Jahr nüchtern sein. Es wird nicht ohne Probleme und Leiden abgehen. So war es für Maria und Josef nicht ohne Leiden abging, weil sie zu Jesus gehörten. Dieser Weg, der Weg durch das neue Jahr, das vor uns liegt, wird kein leichter sein. Er wird steinig und wird schwer. Mit Sicherheit. Aber, und ich denke, das ist eine wunderbare Sache, wir haben nicht nur Teil am Leiden, sondern wir haben auch Teil an den herrlichen Tröstungen Gottes im Evangelium. Wir haben Teil an den wunderbaren Segnungen Gottes in Christus Jesus. Wir haben vorhin einen Vers gehört aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, wir sind in Christus Jesus mit himmlischen Gütern reich gesegnet. Wir sind es so schon in Christus. Und in unserer Erfahrung überschüttet uns Gott mit Wohltaten und Segnungen. Und so haben wir es im vergangenen Jahr erleben dürfen. Wir haben eben nicht nur Probleme gehabt, sondern wir haben wunderbare Segnungen Gottes empfangen dürfen. Durch sein Wort und auch in der praktischen Erfahrung, Gebetserhörungen, die wir gemacht haben. Das gehört mit dazu. Mit die schönsten Erfahrungen im Reiche Gottes. Gebetserhörungen, da wo wir uns stützen auf Gottes Verheißungen, im Namen Jesu beten, nicht im eigenen Namen, nicht im Namen unserer Gerechtigkeit, sondern im Namen seiner Gerechtigkeit, seines vollbrachten Erlösungswerkes. dürfen wir es immer wieder erfahren. Gott hat unsere Gebete in wunderbarer Weise erhört. Teil sowohl am Leiden, aber eben auch, und das wollen wir ganz besonders betonen, Teil auch an den Segnungen und Tröstungen Gottes. Dazu ein Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, ein herrliches Wort. Da schreibt der Apostel Paulus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Reichlich getröstet durch Christus. Das war in der Vergangenheit unsere Erfahrung und das wird auch im neuen Jahr so sein, ihr Lieben. Deshalb dürfen wir wirklich getrost hineingehen in das neue Jahr. Wir dürfen Gottes Bewahrung erfahren. Wir dürfen unter der Führung Gottes stehen. Und wir dürfen damit rechnen, dass Gott uns auch im neuen Jahr versorgen wird, genauso wie er das im vergangenen Jahr auch getan hat. Zunächst einmal geht es um Gottes Bewahrung. Wir haben vorhin dieses schöne, bekannte Lied gesungen, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Und da heißt es ja unter anderem, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet. Oftmals haben wir es gar nicht gemerkt. Aber wenn wir es dann gemerkt haben, dann haben wir nur staunen können. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet? Er hat uns äußerlich vor manchem Übel bewahrt und seine Hand über uns gehalten. Die Krankheitsnöte hat er in erträglichen Grenzen gehalten, auch wenn es für manchen unter uns sehr schwer gewesen ist. Er hat uns äußerliche Freiheit bewahrt, ihr Lieben. Er hat uns vor Krieg und Hungersnot bewahrt. Einer unserer Brüder sprach vorhin in der Gebetsgemeinschaft vor dem Gottesdienst davon, dass wir, und das ist wahr, immer noch auf einer Insel der Glückseligen leben, was die äußeren Dinge angeht. Auch dass wir hier in Freiheit zusammenkommen dürfen, um Gottes Wort miteinander zu hören und Gemeinschaft miteinander zu pflegen, ist ja alles gar nicht selbstverständlich in dieser Welt. Im Gegenteil. Er hat uns das alles bewahrt. Er hat uns vor allen Dingen im Glauben erhalten. Dass wir im Glauben nicht Schiffbruch erlitten haben, ist seine bewahrende Gnade gewesen. Niemand unter uns kann sagen, das sei sein Verdienst gewesen. Seine Entschiedenheit, seine Treue, sein Glaube, der ihn durchgebracht hätte. Nein, es war der Herr, der uns durchgebracht hat, der uns bewahrt hat, der uns im Glauben erhalten hat, durch die Kraftwirkung seines Wortes und seines Heiligen Geistes. Er hat immer wieder das Öl seines Heiligen Geistes in das Feuer unseres Glaubenslebens hineingeschüttet. Er ist es gewesen. Er hat für uns gebeten, dass unser Glaube nicht aufhören möge. Und so sind wir heute Morgen hier zusammen und dürfen den Herrn preisen und loben im Glauben, dürfen sein Wort hören, dürfen es in unseren Herzen bewegen. Welch ein Wunder der bewahrenden Gnade Gottes im vergangenen Jahr. Und so wurden auch Jesus und seine Eltern bewahrt, weil Gott es so wollte. Es ist bezeichnend für die Geschichte der Gemeinde Jesu, was wir hier in Vers 20 lesen. Ich nehme mal Vers 19 hinzu. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. alle, die im Laufe der Geschichte die Gemeinde Jesu zerstören wollten. Oder hier sind es ja noch alttestamentlich Gläubige. Alle, die gegen den Glauben gekämpft haben, sind gestorben inzwischen. Sie sind mit ihren Anstrengungen zu Schanden geworden, weil das Evangelium unüberwindlich ist. Voltaire beispielsweise hat seine Zeit und seine großartigen, von Gott geschenkten Fähigkeiten dafür eingesetzt, gegen den christlichen Glauben zu Felde zu ziehen. Sein Kampf war vergeblich. Sein Sterben muss, wie es seine Pflegerin berichtet, schrecklich gewesen sein. Er steht nur für viele, viele andere im Laufe der Geschichte. Die Pforten des Totenreiches, so sagt der Herr Jesus, werden seine Gemeinde nicht überwinden. Die Pforten des Totenreiches stehen hier für die Mächte der Finsternis. Gott bewahrt seine Leute, die zu Jesus gehören, nicht immer äußerlich. Wenn er das nicht tut, wenn er uns nicht äußerlich bewahrt, in der einen oder anderen Situation, dann, weil er uns erziehen will. Aus pädagogischen Gründen. Aber auf jeden Fall will er uns innerlich bewahren. Hier und da auch äußerlich, in wunderbarer Weise, aber auf jeden Fall innerlich. Also das ist das eine. Sie werden hier bewahrt. Wir sind bewahrt geblieben im vergangenen Jahr. Und wir dürfen mit der bewahrenden Gnade Jesu auch im neuen Jahr rechnen. Und unser Herr Jesus Christus, unser himmlischer Vater, führt seine Leute auf rechter Straße um seines Namens willen, wie David es sagt im Psalm 23. Josef bekommt dreimal eine klare Anweisung von Gott. In Vers 13 lesen wir es: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und so weiter. Und in Vers 19: Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und Vers 20 und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Und dann später noch einmal wird Josef im Traume befohlen, ins galiläische Land zu ziehen, in die Stadt Nazareth. Das heißt also, Josef und Maria bekommen ganz, ganz klare Anweisungen. Wer zu Jesus gehört, steht unter der Führung Gottes. Wie Gott führt, wie er das macht, das ist seine Sache. Hier handelt er durch Träume, die er schenkt. Typisch auch für den alten Bund. Gott führt uns durch bestimmte Umstände, durch den Rat von Geschwistern, Glaubensgeschwistern. Manchmal gibt er uns unmittelbar durch sein Wort eine klare Anweisung. Der Heilige Geist wohnt in uns, seiner Leitung dürfen wir uns anvertrauen, wobei der ständige Umgang mit dem Wort Gottes den Ausschlag gibt. Das ständige Zuhause sein und sich beschäftigen mit dem Wort Gottes, das ständige Bewegen des Wortes Gottes in unserem Herzen prägt uns, gestaltet uns um, verändert unsere Gesinnung, richtet unsere Herzen auf den Willen Gottes aus. Und das gebraucht der Geist Gottes, um uns auch ganz praktisch zu führen und zu leiten in bestimmten Situationen unseres Lebens. Das ist also das Entscheidende. Umstände spielen auch eine Rolle und wie ich schon sagte, auch der Rat von Geschwistern, die sich ja auch letztlich stützen auf das, was die Schrift sagt. Wir dürfen also im Glauben, auch im neuen Jahr, mit der Führung Gottes rechnen. Wenn wir mit dem Auto unterwegs sind und den Weg nicht kennen, kann uns ein sogenanntes Navigationsgerät eine ganz, ganz große Hilfe sein. Das schont unsere Nerven. Es wird also einem da genau gesagt, wie man zu fahren hat, um das Ziel zu erreichen. Das ist eine einfache Geschichte. Man braucht nur das zu tun, was die Dame mit ihrer lieblichen Stimme von sich gibt. Und dann kann es allerdings sein, dass man auch einmal eigenwillig einen anderen Weg wählt. Dass man denkt, na ja, gut, du sagst dieses, aber ich meine, hier kenne ich mich so ganz gut aus in diesem Bereich und dann wähle ich mal einen anderen Weg. Und dann ist das ganz erstaunlich, wie diese Dame sich anpassen kann, wie dieses Gerät sich anpassen kann und sich ganz neu einstellen kann auf einen anderen Weg. Und mir wurde das ein Beispiel für das Handeln Gottes. Da, wo wir einmal vom Weg abirren, und wenn wir es ganz genau nehmen, geschieht das täglich. Wir bleiben ja nie immer in der Spur. Wir weichen ja immer wieder, auch in kleinen Dingen vom Weg ab, aber auch in den großen Wegführungen unseres Lebens kann es passieren, dass wir uns verirren, dass wir eigenwillig einen eigenen Weg wählen. Dann passt sich Gott diesem neuen Weg an. Wir dürfen das nicht dahingehend missverstehen, als würde Gott immer hinterherlaufen und dann nur korrigieren. Das ist klar, er sieht es nicht nur voraus, sondern er hat überall seine Hand da drin. Ich war, Gott ist immer der Erste. Niemals der reagiert auf unser Handeln. Das ist klar. Insofern hinkt das Beispiel ein wenig, wenn ich sage, Gott passt sich uns an. Aber ich will es trotzdem mal so stehen lassen, um uns Mut zu machen, immer wieder auch da, wo wir merken, da bist du mal wieder einen eigenen Weg gegangen, dem Herrn zu vertrauen, dass das jetzt auch von Gott her der rechte Weg ist. Wir beugen uns, wir demütigen uns und stehen dennoch, trotz unseres Eigenwillens in der Vergangenheit, unter der Führung Gottes, unter seiner Leitung. Gott führt uns nach seinem Plan. So lesen wir es ja auch hier immer wieder, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Gott führt nach seinem Plan, wie er das will, auch da, wo wir von seinen Wegen hin und wieder abweichen, leider. Nun würde es mich nicht wundern, wenn der eine oder andere unter uns sofort sagen würde und einwenden würde, aber wir müssen ja auch gehorsam sein. Josef war ja schließlich auch gehorsam. Und das stimmt. Pünktlicher Gehorsam zeichnet den Charakter Josefs aus. Das ist etwas ganz Großartiges und Erstrebenswertes. Davon können wir lernen. Doch lassen wir das doch einfach einmal so stehen, dass wir auch da, wo wir leider ungehorsam sind, aus welchem Grund auch immer, aus unserer Schwachheit, natürlichen Schwachheit heraus, in Sündhaftigkeit unseres Herzens, weil wir bockig sind und anders wollen als Gott, lassen wir das doch einmal stehen, dass wir grundsätzlich und zwar immer bis zum Ziel unter der Leitung und Führung Gottes stehen. Da ändert sich auch nichts durch unseren Ungehorsam an dieser Tatsache. Ändert sich nichts. Genauso wie die Gerechtigkeit Gottes in Christus für uns eine bleibende ist, auch da, wo wir versagen, so ist auch die Führung Gottes für uns eine bleibende, auch da, wo wir versagen. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an, bezieht sich nicht nur auf Wege, hier, wie bei Josef und Maria, wo sie wirklich sagen konnten, Gott hat gesagt und wir waren gehorsam, sondern bezieht sich auf unser ganzes Leben. Und das ist so großartig. Du leitest mich nach deinem Rat auch, als Abraham nach Ägypten zog? Ja, auch als Abraham ohne Gottes Weisung nach Ägypten zog, mit all den notvollen Folgen. Du leitest mich nach deinem Rat. Das bedeutet ja nicht, dass wir es mit der Frage nach dem Willen Gottes und mit unserem persönlichen Ungehorsam leichtfertig nehmen oder leicht nehmen wollen oder leichtfertig damit umgehen wollen. Ganz gewiss nicht. Es Es ist uns ein ernstes Anliegen, dem Herrn gehorsam zu sein. Und doch lassen wir das einmal so stehen, freuen wir uns darüber, über die Tatsache, dass wir auch im neuen Jahr unter der Führung Gottes stehen werden. Und zwar das ganze Jahr hindurch. Und zum Schluss fragen wir uns, wovon hat denn Josef und seine Familie bis zu ihrer Rückkehr aus Ägypten gelebt? Josef war nicht reich, das wissen wir. Er war ein armer Zimmermann. Er musste dort in Ägypten eine Zeit lang zubringen, in der Fremde leben. Wovon hat er gelebt? Nun, wir können davon ausgehen, dass die großzügigen Geschenke der Weisen aus dem Morgenland zu seinem Lebensunterhalt und dem seiner Familie gedient haben. Wir lesen in Vers 11, und die Weisen gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also nicht wie ein Kind mal gesagt hat, Möhren. Myrrhe steht da, ja? Nicht Möhren. Myrrhe. Was ist das Myrrhe? Laut Erklärung, ein duftendes Harz eines immergrünen Baumes, das sehr begehrt war und zur Herstellung von Parfüm, Salböl und Gewürz verwendet wurde. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also, sie waren versorgt mit allem, was sie brauchten. Gott hatte vorgesorgt durch die Weisen aus dem Morgenland. Und so haben wir im vergangenen Jahr auch Gottes wunderbare Versorgung in jeder Hinsicht erfahren dürfen. Manchmal war es vielleicht ein bisschen knapp. Vielleicht gibt es auch solche unter uns, die hin und wieder ins Minus abgerutscht sind. Durch Verschulden oder auch ohne Verschulden. Das gibt es auch. Aber der Herr hat uns nicht im Stich gelassen. Er stand zu seinem Wort, ich will dich nie verlassen noch versäumen. Nie verlassen noch versäumen. In diesem Wort aus dem Hebräerbrief haben wir es zu tun mit einer fünffachen Verneinung. Vom Grundtext her. Mit einer fünffachen Verneinung. Ich will dich nie, 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 nie verlassen noch versäumen. Das müsste doch eigentlich reichen, ja, um Glauben in uns zu wecken. Er wird es also auch in Zukunft tun, privat und auch gemeindlich. Gott hat einen Elia versorgt, er hat ihn ernährt am Bach Kret durch die Raben. Er hat einer Witwe, einer heidnischen Witwe befohlen, ihn zu versorgen. Gott hat unendlich viele Möglichkeiten, seinen Kindern da wohl zu tun und sie mit allem zu versorgen, was sie nötig haben. Und speziell eben auch zum Bau des Reiches Gottes. Wir denken an Nehemia. Als er sich aufmachte auf den Weg nach Jerusalem, um dort die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen, bekam er zu diesem Zweck alles, was er nötig hatte, alles, was er brauchte. Es wurde ihm alles gegeben. Und solange der Herr will, dass hier in diesen Räumlichkeiten, in dieser Gemeinde, das Evangelium verkündigt wird von der Gnade Gottes in Christus, dürfen wir damit rechnen, dass der Herr uns mit allem versorgt, was wir nötig haben. Wenn er das hier nicht mehr wollte, wollten wir das auch nicht mehr. Wir wollen hier nicht zusammenkommen um jeden Preis, sondern wir kommen hier zusammen, weil wir uns vom Herrn so geführt sehen. Und wenn wir davon ausgehen dürfen, dass es im Augenblick sein Wille ist, dass hier sein Wort verkündigt wird und wir Gemeinschaft des Glaubens haben. Und solange das sein Wille ist, wird er uns hier versorgen mit allem Nötigen, mit allem, was wir brauchen. Und so haben wir Grund genug, am Ende dieses Jahres unseren Herrn für alles, besonders aber für die Vergebung unserer Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade durch das Erlösungswerk Christi, durch sein Blut, zu danken. Und sollten wir im Blick auf das vor uns liegende Jahr doch noch trotz allem von Sorgen überfallen werden, sollen doch noch die Sorgen an unserem Herzen nagen, dann flüchten wir uns hinein in die Arme unseres himmlischen Vaters. So wahr die eine Seite ist, dieser Weg wird kein leichter sein, er wird steinig und wird schwer, so gewiss ist auch die andere Seite. Gott wird uns bewahren, er wird uns führen und er wird uns versorgen. Amen.